Willkommen bei Kontext TV. Unser Gast ist heute Saskia Sassen, Professor für Soziologie an der Columbia University in New York und Gastdozentin an der London School of Economics. Sie ist international bekannt geworden durch ihre Veröffentlichungen zur Globalisierung und prägte den Begriff der Global Cities. Willkommen bei Kontext TV, Saskia Sassen.
Delighted to be here.
Your current research is focusing on different forms.
In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit unterschiedlichen Formen des Ausschlusses und der Vertreibung, wie der Zwangsräumung von Eigenheimen, Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa oder dem Landgrabbing. Was haben diese Phänomene gemeinsam und warum sprechen Sie von Vertreibung?
Right. Well, I got a bit tired of this notion that, oh, we have a bit more inequality. A bit more unemployment, a bit more of this and that.
Ich war es leid, dass immer nur von wachsenden Ungleichheiten oder steigender Arbeitslosigkeit die Rede war. Also ging ich der Frage nach, ob es sich nicht um eine Form der Vertreibung handele. Sozusagen ein Raus mit euch. Es geht dabei nicht einfach um soziale Ausgrenzung, denn die findet im System statt. Vielmehr um eine immer größere Zahl systemischer Gräben innerhalb eines Landes oder einer anderen Einheit. Der Begriff Expulsion, also Ausschluss oder Vertreibung, soll dabei einen erheblichen Unterschied kennzeichnen, eine Verschlechterung. Es ist schlimmer als nur wachsende Ungleichheiten, denn hier werden Menschen, Orte oder kleine Betriebe aus dem System ausgeschlossen. Im Fall Griechenland konnten der IWF und die EZB im Januar behaupten, die griechische Wirtschaft verzeichnet wieder ein langsames Wachstum. Sie verschweigen dabei, dass 30% der Arbeiter der kleinen Orte oder Betriebe nicht mitgezählt werden. Das führt dazu, dass Investoren sagten, das sieht ja wieder ganz gut aus, wir können wieder einsteigen. Was sie schon im eigenen Interesse nicht täten, wenn sie das Gesamtbild betrachteten. Die Modalitäten der Vertreibung sind von Land zu Land unterschiedlich. Griechenland hat wirtschaftlich eine dramatische Wendung genommen. In den USA sind hingegen viele Leute im Gefängnis gelandet. Und wenn sie freikommen, sind sie höchstwahrscheinlich arbeitslos. Auch das ist eine Art von Ausschluss oder Vertreibung. Es passiert innerhalb eines Landes, zieht aber die Entstehung eines systemischen Grabens nach sich. Keine zwischenstaatliche Grenze, sondern ein Graben im System. Deshalb ist unsere Epoche aus meiner Sicht von einer Vermehrung systemischer Gräben geprägt.
Sie sagten einmal, ein neuer Abschnitt der Geschichte sei angebrochen. Während die Nachkriegszeit, sozusagen die keynesianische Phase, zumindest im Westen, überwiegend auf die Einbeziehung von Menschen in die Wirtschaft ausgerichtet war, sei man nun zu einem System des Ausschlusses übergegangen. Worin besteht der Unterschied?
Yes, I mean, I think the economy that we see develop already before.
Die, wenn man so will, keynesianische Wirtschaftsform begann bereits vor dem Zweiten Weltkrieg und danach wurde sie immer stärker. Sie beruht auf Massenproduktion und Massenkonsum. Das System brauchte Menschen, also wurden sie integriert. Nicht, weil das System so menschenfreundlich wäre, sondern weil seine Funktionsweise, seine Systematik nicht ohne Menschen als Arbeiter und Konsumenten auskam. Trotzdem gab es natürlich Diskriminierung und manche bekamen nie einen Job. Aber die Volkswirtschaften und ihre Beziehungen zu den Menschen waren anders organisiert als heute.
You already mentioned Greece in many other countries of Southern Europe.
Sie erwähnten Griechenland. Auch in vielen anderen südeuropäischen Ländern, ebenso wie in Irland, werden Menschen durch Sparprogramme, wie sie besonders auch die Regierung Merkel forciert, in die Arbeitslosigkeit gedrängt. Auch das bezeichnen sie als eine Form des Ausschlusses oder der Vertreibung. Worum geht es dabei?
Why this expulsion of people? I think because we have really altered our economies. A lot of what used to generate jobs is now happening in other parts of the world. Or it is no longer happening, period. A machine is doing it. You know, we really have.
Warum findet dieser Ausschluss statt? Ich glaube, weil sich unsere Volkswirtschaften stark verändert haben. Viele Aktivitäten, die früher für Arbeitsplätze sorgten, wurden in andere Teile der Welt verlagert oder ganz eingestellt. Sie werden jetzt von Maschinen erledigt. Es gibt wirklich immer weniger Jobs. Und selbst wenn Arbeitsplätze entstehen, sind es immer noch zu wenig, gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung. Auch wenn die Wirtschaft wächst, bietet sie weniger Menschen Platz. Das aber wird nicht berücksichtigt. Auch nicht, wenn man in den USA erklärt, die Wirtschaft habe wieder Fahrt aufgenommen. Mag sein, aber weite Teile der Bevölkerung bleiben dabei gänzlich außen vor. Und das nenne ich Ausschluss. Griechenland ist extrem, aber auch in Spanien passiert es. Ich habe eine Gruppe begleitet, die von Madrid in ein verlassenes Dorf auf dem Land gezogen ist und dort in 2 Jahren einen funktionierenden Wirtschaftskreislauf aufgebaut hat. Sie haben die leerstehenden Häuser repariert und begonnen, die Felder zu bestellen. Aber sie werden nicht mitgezählt. Jetzt vielleicht indirekt, weil sie ein Einkommen erzielen, aber es ist alles eher informell. Da bewegt sich etwas. Jedes Land hat seine eigenen Modalitäten. In Deutschland sind es die schrumpfenden Städte, oft sind es auch entvölkerte Städte. In den USA sind 7 Millionen Menschen im Strafvollzugssystem gefangen. 2 Millionen sind im Gefängnis. Aber weit mehr stehen in irgendeiner Form unter Aufsicht. Sie werden so bald keine Arbeit finden, weil sie gebrandmarkt sind, als hätten sie einen Stempel auf der Stirn. Und Langzeitarbeitslose fallen irgendwann aus der Statistik. Sie werden nicht mehr mitgezählt. Sie verschwinden. Sie werden verstoßen. Wir haben riesige Datenmengen, die belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu finden, sinkt, je länger jemand arbeitslos ist. Und wir beobachten, dass immer mehr Menschen mit über 30 noch nie eine Arbeit hatten. Vielleicht haben sie ein bisschen mit Drogen gedealt oder dergleichen. Wie können wir das als bloßen Anstieg der Ungleichheit oder Arbeitslosigkeit verbuchen? Die Entwicklung ist viel tiefgreifender. Hinzu kommt, dass es eine der Aufgaben des Finanzsektors ist, die Wirtschaft gut aussehen zu lassen, damit Investoren kommen. Und denen sagen sie, kauft unsere Finanzinstrumente, damit ihr in diesen Markt investieren könnt. Das gehört auch zur Geschichte. Die Politik will ebenfalls zeigen, dass es bergauf geht. Viele Akteure haben also ein Interesse daran, die Grenzen des Systems so zu definieren, dass es aussieht, als stünde man etwas besser da.
So there are multiple interests today and governments, politicians who want to show that it's doing better. So you have many interests that are that gain from redefining the edges of the system in order to say, you know what, we're doing a bit better.
Sie haben einmal gesagt, dass es im Finanzwesen nicht um Geld, sondern um Fähigkeiten geht.
Schön, dass Sie das bemerkt haben.
Was meinten Sie damit?
The starting point for me is when you think that the value of financial assets now is over a quadrillion. That's a lot of zeros. That's more than a trillion.
Man muss sich vor Augen führen, dass alle Finanzvermögen zusammen einen Wert von über 1 Billiarde Dollar haben. Das sind eine Menge Nullen. Das ist 1000-mal mehr als 1 Billion. Wir wissen, dass dieses Geld nicht real existiert. Wir haben so viel Geld nicht. Es ist einfach nicht vorhanden. Dem kann man eine andere Zahl gegenüberstellen, nämlich das weltweite Bruttoinlandsprodukt, das gerade wieder gestiegen ist und jetzt etwa 60 Billionen Dollar beträgt. Das heißt, das Finanzvermögen ist 14-mal größer als das Welt-BIP. Das BIP ist ein Maß für das, was wir Wirtschaft zu nennen pflegen. Aber das Finanzwesen misst überhaupt nichts. Also geht es in den Finanzmärkten meines Erachtens um Fähigkeiten, um die Fähigkeit, die unmöglichsten Dinge in Finanzobjekte zu verwandeln. Dabei passiert zweierlei. Zum einen müssen Finanzinstrumente entwickelt werden, zum anderen müssen diese Instrumente in alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche eindringen, mit denen sie ursprünglich nichts zu tun haben. Der neueste Trend in den USA ist es jetzt, aus Arztrechnungen Finanzderivate zu machen. Darauf muss man erst mal kommen. Aber als man vor 15 Jahren anfing, Autokredite zu verbriefen, dachte auch niemand, dass so etwas funktionieren würde. Doch bei Millionen von Autokrediten geht das. Derjenige, der diesen Kredit aufgenommen hat, denkt, das sei nur sein kleiner Kredit. In Wirklichkeit wird dieser Kredit gebündelt und verbrieft und keiner weiß, was dann daraus wird. Das beste Beispiel sind die etwa 40 italienischen Kommunen, die letztes Jahr bemerkt haben, dass ihre Bankdarlehen in Wahrheit keine Darlehen, sondern Derivate waren. Der Wert eines solchen Derivats leitet sich von anderen Werten ab, und oft sind es sehr lange Ketten. Die Kommunen waren alle bereit, die monatlichen Zahlungen zu leisten. Aber auf einmal fiel alles in sich zusammen, weil das Derivat fehlschlug. Sie hatten also nichts. Sie bekamen kein Geld und waren ärmer als vorher. Das ist die Macht des Finanzwesens. Einerseits weiß man, wenn man die Zahlen sieht, dass es nicht um reales Geld geht. Dieses Geld gibt es nicht. Andererseits muss man sagen, alle Achtung, das ist eine enorme Fähigkeit. Keine Fähigkeit im Sinne von Amartya Sen, der es positiv meint, sondern im negativen Sinne. Es ist eine gefährliche Fähigkeit. Wenn damit das Bedürfnis verbunden ist, in gesellschaftliche Bereiche einzudringen, dann sollte wer immer in der Regierung ist, aufpassen. Die Subprime-Kredite sind ein Beispiel für ein solches Eindringen, das hohe Kosten für viele Menschen verursacht und das Vertrauen in den Finanzsektor erschüttert hat, als diese Immobilien gepfändet wurden. Das war ein echter Bumerang-Effekt. Der Finanzsektor war zu weit gegangen. 50 Millionen Verträge in so kurzer Zeit mit einem so sichtbaren Gegenstand wie einem Haus und am Ende der Bankrott. Sie haben wirklich ein paar Jahre lang viel Geld verdient, aber dann war es vorbei und sie sind in andere Länder weitergezogen. Das meine ich mit Fähigkeit.
Which role does land-grabbing play in that context? Sie subsumieren unter dem Begriff der Vertreibung auch das Landgrabbing, also den Ankauf riesiger Anbauflächen durch Staaten oder Firmen. Was geht da vor sich? Was sind die Triebkräfte? Und welche Auswirkungen hat das auf die Bevölkerungen?
What are the driving forces? And what are the consequences also for the populations?
There are two interesting facts. One is the absolute numbers.
Wir sprechen von schätzungsweise 200 Millionen Hektar Land. Es geht um den Anbau von Energiepflanzen, um Zugang zu Wasser, um Zugang zu seltenen Erden und so weiter. Daneben auch um traditionelle Bodenschätze und Öl, aber das ist ein anderes Thema. Richtig angefangen hat es eigentlich nach 2006, als das Landgrabbing plötzlich rasant anstieg. Natürlich ist das in gewisser Weise eine alte Geschichte, die bis in die Kolonialzeit zurückgeht mit viel Auf und Ab. Aber plötzlich, und zwar im Jahr 2006, genau als sich die Finanzkrise zusammenbraute, gab es einen scharfen Anstieg. Und wir wissen, auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, dass bekannte Finanzinstitute wie JP Morgan oder Goldman Sachs sehr viel Land gekauft haben und ebenso eine bedeutende Zahl von Hedgefonds. Hedgefonds müssen nicht alle offenlegen, was sie tun. Sie basieren auf Privatverträgen und sind daher schwer zu verfolgen. Aber es gibt Möglichkeiten, ihnen auf die Spur zu kommen. Für mich ist aber noch eine andere Frage interessant. Was passiert, wenn China in Kongo oder Sambia 2,8 Millionen Hektar Land kauft, um dort Ölpalmen für Biokraftstoffe anzubauen? Es verdrängt Fauna, Flora, viele Dörfer und viel ländliches Fertigungsgewerbe. Es verdrängt historische, geografische und sinnstiftende Strukturen, die Lebensgrundlagen unterschiedlichster Menschen und auch Menschen selbst. Dadurch wird gleichzeitig ein Territorium in seiner komplexen, gewachsenen Struktur zu bloßem Agrarland für riesige Plantagen herabgestuft. Durch solche Plantagen wurden zum Beispiel auch die Flora und Fauna der Karibik zerstört. Plantagen sind ein brutaler Angriff auf die Biosphäre. Sie ebnen alles ein und was bleibt, ist Monokultur, die nach einigen Zügen nur totes Land hinterlässt. Die vertriebenen Menschen verlieren mehr als nur ihre Landparzelle. Sie verlieren ihre Geschichte, sie verlieren die ganze Substanz ihres Lebens, ihr Gemeinschaftsgefühl und so weiter. Oft landen sie natürlich in den Slums der Städte. Für mich steckt viel Gewalt in diesem Prozess. Schauen Sie sich die Hauptgründe der Landnahme an und Sie werden feststellen, dass die Biokraftstoffe eine zentrale Rolle spielen. Sie sind eine falsche Alternative zum Erdöl. Wenn es heißt, ja, wir machen Biodiesel, das ist absolut zerstörerisch. Und noch eines fällt auf, und das finde ich hochinteressant. Die Geschichte Afrikas zeigt, dass in einer ganzen Reihe von Ländern in den 60ern und 70ern die Investitionen in die Massenfertigung angestiegen sind. Massenfertigung führt zur Entstehung einer breiten Arbeiterklasse und einer bescheidenen Mittelklasse. Aber jetzt fließen immer mehr Auslandsinvestitionen in, raten Sie mal, die Rohstoffgewinnung. Das kommt einer Neueinordnung großer Teile Afrikas als Quelle für Mineralien, Metalle, Wasser und andere Ressourcen gleich. Hochgradig problematisch. Und zurück bleibt totes Land und erschöpfte Grundwasserreserven. Ich habe eine Karte toter Landstriche, weil das Land sonst aus dem Gedächtnis verschwindet, als ob es nie existiert hätte. Wenn ein riesiges Stück Land tot ist, dann geht man nicht mehr hin und schaut danach, denn da passiert ja nichts. Als Journalist besucht man ja die Plantage, wenn sie gerade entsteht. Deshalb brauchen wir eine Weltkarte der toten Landflächen. Wir sollten das als besonderes Hoheitsgebiet betrachten, sage ich immer mit etwas Ironie. Denn Hoheitsgebiet heißt ja, dass man etwas formal anerkennt. Dann würden wir wirklich sehen, was wir gemeinsam geschaffen haben. Eine gewaltige Menge totes Land.
Since 2006, about 30 million people have been evicted from their homes in the United States. Seit 2006 wurden aufgrund der Immobilienblase ca. 30 Millionen Menschen in den USA aus ihren Häusern vertrieben. Diese Menschen sind, wie Sie einmal sagten, unsichtbar geworden. Wie ist die Lage der Zwangsräumung in den USA und was macht die Betroffenen unsichtbar?
Well, it's actually 13 million households. So it's more people potentially. I should also say that not all of them become homeless. You know, some of them just move into cheaper housing, etc. There might even be some who manage because of new laws.
Es sind 13 Millionen Haushalte, also wahrscheinlich noch viel mehr Menschen. Man muss auch sagen, dass nicht alle obdachlos werden. Einige ziehen einfach in billigeren Wohnraum um. Manche können vielleicht sogar aufgrund neuer Gesetze ihren Besitz zurückfordern, aber das ist nicht die Regel. Aber Sie fragen, inwiefern diese Menschen unsichtbar sind, nicht wahr? Teilweise sind sie unsichtbar, weil in die Viertel, in denen Häuser gepfändet wurden, niemand geht, denn sie stehen zur Hälfte leer. Die Kommunalregierungen, die Fürsorglichen unter ihnen, haben Zeltstädte bauen lassen, aber auch dahin geht kein Außenstehender. Es ist verrückt, wie ein System in der Lage ist, enorme Missstände unsichtbar zu machen, obwohl sie sehr konkret sind. Ich finde das intellektuell gesehen sehr spannend und politisch sehr verstörend. Meinen Bachelorstudierenden, den schlauen und etwas linken Studierenden in meiner Vorlesung über globalen Urbanismus, zeige ich oft Videos von diesen Orten. Und viele können es nicht glauben. Sie können es nicht fassen, dass das in den USA sein soll. Ein Camp, das eher aussieht wie ein Flüchtlingslager, nur dass die Vegetation drumherum hübscher ist. Aber neben den von den Kommunen finanzierten Zeltstädten gibt es noch eine andere Art von Siedlung, die Plattenstädte in der Wüste. Sie werden so genannt, weil alte Autos oder Busse als Behausungen dienen, die man mit Steinplatten beschweren muss, damit der Wüstenwind sie nicht umbläst. Das gibt es auch. Und im Silicon Valley zum Beispiel gibt es ein großes Obdachlosenlager. Manche sind von der Immobilienkrise betroffen und manche sind einfach arbeitslos. Darunter sind auch qualifizierte Leute. Es gibt also unterschiedliche Erscheinungsformen, aber insgesamt ist es ein Phänomen von bedeutendem Ausmaß.
Und die Zwangsräumungen, die Pfändungen gehen immer noch weiter.
The evictions are still going on. That is correct. And the purpose, it should really be said that the purpose of making people take one of these mortgages was not to provide housing to modest income households. It was to generate a financial instrument.
Ja, die Zwangsräumungen gehen weiter, das stimmt. Und das Ziel, mit dem man Menschen diese Kredite aufdrängte, und das muss gesagt werden, war nicht die Schaffung von Wohnraum für einkommensschwache Haushalte, sondern die Schaffung eines Finanzinstruments. Einer Schätzung nach sind 14 komplizierte Schritte notwendig, um zu verschleiern, dass ein solches komplexes Finanzinstrument ein Haus, also einen materiellen Vermögenswert, enthält. Der Wert dieses Hauses und der Wert der Hypothek waren völlig belanglos. Die technische Herausforderung bei der Konzeption dieses Instrumentes bestand darin, das Finanzinstrument vom Wert der Hypothek und des Hauses zu entkoppeln, denn dieses war wertlos. Deswegen war dieses Instrument auch so unfair, weil sie nichts wollten als die Unterschrift einer Familie, der sie eingeredet hatten, sie könne es sich leisten. Es war ihnen egal, ob sie zahlte, denn damit wurde kein Gewinn gemacht und das haben viele missverstanden. Daher kommt auch der Irrglaube, die Unverantwortlichkeit der Familien sei schuld, weil diese sich Häuser gekauft hatten, die sie sich nicht leisten konnten. So war es aber nicht. Höchstens am Anfang vielleicht. Das ist eine sehr brutale Geschichte. Irgendwann wurden sie einfach gedrängt zu unterschreiben. Ihr schafft das schon. Damit es funktionieren konnte, mussten in sehr kurzer Zeit sehr viele Verträge unterschrieben werden. Und so kamen insgesamt 15 Millionen dieser Verträge zustande. Eine immense Zahl.
Nur wenige wissen, dass Zwangsräumungen dieser Art nicht auf die USA beschränkt sind, sondern auch in Europa stattfinden. In Ungarn mussten 1 Million Menschen und in Spanien 400.000 ihre Häuser verlassen. Erläutern Sie uns die Hintergründe dieser Vertreibung in Europa.
Das Finanzinstrument, das dahinter steckt, wurde in den USA inzwischen verboten, weil es offensichtlich sehr fehlerbehaftet ist, um es neutral auszudrücken. Es benachteiligt die schwächere Partei, das heißt die Kreditnehmer. Das hinderte es jedoch nicht daran, sich zu verbreiten. Dieses Instrument ist so perfekt, weil es die abgehobenen Finanzkreisläufe mit den realen Vermögenswerten füttern konnte, die sie brauchten. Wie schon gesagt, das Finanzvermögen ist 14-mal so groß wie das weltweite BIP. Und das wurde selbst den obersten Finanziers irgendwann zu unwirklich. Sie brauchten zumindest den Anschein realer Vermögenswerte. Dabei war es aber unerheblich, ob die Menschen, die ein Haus kauften, es sich auch leisten konnten. Damit ist es ein geniales technisches Produkt. Es ist wie, als man im Vietnamkrieg Napalm einsetzte, das mit Wasser nicht nur unlöschbar war, sondern dadurch sogar noch schneller brannte. Auch das war ein technisches Problem. Oder die Atombombe. Dieser Begriff des technischen Problems ist sehr wichtig. Alle möglichen klugen Köpfe arbeiten an einem technischen Problem. So war es auch mit den Hypotheken. Wir wissen jetzt, dass es in Ungarn mehr als 1 Million Pfändungen gab. In meinem neuen Buch habe ich eine komplette Liste. Einige dieser Pfändungen sind nichts Ungewöhnliches, aber dieser plötzliche Anstieg der Pfändungsfälle weist auf eine neue Entwicklung hin.
Also in Berlin we see a kind of eviction or expulsion, if you like. Auch in Berlin erleben wir eine Art Verdrängung oder Ausschluss aufgrund der derzeit steil ansteigenden Mieten. In einigen Bezirken haben sie sich verdoppelt und wir beobachten eine starke Gentrifizierung. Werden wir in 10 Jahren eine ähnliche Situation bekommen wie heute in London oder New York? Und was sind die Gründe dafür?
The question of gentrification, you know, has to do, it seems to me, something that I was already writing about in the 90s.
Über das Problem der Gentrifizierung habe ich schon in den 90ern geschrieben. Es hat etwas mit der Existenz vielschichtiger, globaler und hochgradig gewinnträchtiger Systeme zu tun, die sich vom Finanzsektor über die Kultur, die Designbranche und andere Bereiche erstrecken. Sie benötigen immer mehr Stadtfläche. Sie brauchen die Stadt als Betriebszone, weshalb mehr besser verdienende Wohnraum beanspruchen, jedoch mit einer geringeren Dichte. Früher war das Zentrum von Manhattan deshalb viel enger besiedelt. Wo heute eine Familie wohnt, lebten früher vielleicht 5. Auch Teile von London sind weniger gedrängt als vorher. Ich glaube, das passiert auch in Berlin. Vielleicht ist die Wohndichte geringer, aber der Fußabdruck ist größer. Das sind Menschen, die viel mehr Wohnfläche für sich zur Verfügung haben. Und das gehört auch zur Gentrifizierung. Also passieren 2 Dinge. Die Gentrifizierung selbst und die Beanspruchung von mehr Wohnraum durch Einzelne.
You also talk about the NSA. And the surveillance.
Sie haben auch über die NSA und ihre Überwachungsprogramme geschrieben. Sie sagten, das sei keine rein nationale, sondern eine globale Angelegenheit, die auch Deutschland betreffe. Und Sie bezeichnen auch das als eine Form von Ausschluss. Können Sie das erläutern?
Well, I mean, their expulsion again is a complex meaning, but what we have, we now know this. I mean, as I mentioned.
Auch hier hat Ausschluss eine komplexe Bedeutung. Die Washington Post, eine große Zeitung, hat 2010 eine Reihe von Karten voller Daten veröffentlicht, die zeigen, dass es mindestens 10.000 Gebäude im Land gibt, die der Überwachung dienen. Das hat die Menschen so überfordert, dass sie es nicht abgespeichert haben. Es hat keine mentalen Spuren hinterlassen. Niemand konnte damit etwas anfangen. Schon damals hätten wir Bescheid wissen können. Die Information war öffentlich. Aber wir standen vor diesen Gebäuden, ohne etwas zu merken. Unsere gewohnte Umgebung musste erst neu kodiert werden und das hat jetzt angefangen. Ich glaube, 2 Denkmuster führen zusammen zu diesem merkwürdigen Ergebnis. Zum einen die Logik des Staates und des Kampfes gegen den Terror, dieser Kontrollwahn, der glaubt, wir könnten uns selbst schützen, wenn wir mehr über jedermann wissen. Aber zum anderen muss man sich wirklich fragen, warum wir diese ganze ausgeklügelte und umfassende Überwachung brauchen und all diese Daten sammeln, die nie analysiert werden, nur um 2 oder 3 aktive Terroristen zu schnappen. Und ich glaube, ein Teil der Antwort auf diese zweite Frage liegt im Techniksektor. Er hat ein riesiges Budget. Wir haben innerhalb des NSA-Haushalts gerade einen Etat entdeckt, der neue Techniken finanziert, um Angestellte mit Zugang zu besonders geheimen Informationen zu überwachen. Damit ist eine Überwachungsenklave innerhalb des Überwachungsstaates geschaffen. Und ich frage mich, wer profitiert davon? Der Techniksektor, der Verteidigungssektor. Wir kommen zurück zu dem alten Bild des militärisch-industriellen Komplexes, wie ihn Seymour Melman analysiert hat. Der Kerl war genial. Ich glaube, er war Ingenieur und hat darin gearbeitet und als erster darüber gesprochen. Ich glaube daher, dass die Ausweitung der Überwachungssysteme aus mehreren logischen Ketten folgt, nicht nur einer einzigen. Es kann nicht nur eine sein, denn sonst ergäbe es keinen Sinn. So weit sind wir also jetzt schon. Wir geben Unmengen von Steuergeldern für die Überwachung von 4000 Angestellten aus, die höchste Geheimnisträger sind. Die NSA mit ihren 40.000 Angestellten, um sicherzugehen wegen Snowden. Es ist wie eine gigantische Struktur, an der ständig weitergebaut wird. Ich denke, es werden noch mehr Überraschungen kommen. Dieser Geheimetat, der gerade entdeckt wurde, hat uns schon etwas verblüfft. Klar, es gab Hinweise, aber es ist so übertrieben, so überzogen. Da spielen auch Unternehmensinteressen mit. So wie auch bei den Kriegen. Der Verteidigungssektor profitiert davon, kein Zweifel.
In-house discussion. Und wie verläuft die Diskussion zum Überwachungsstaat in den USA? Sehen Sie einen schrittweisen Wandel?
Well, the problem I think with the kind of debate, because you know, in the United States we have the chattering classes. The chattering classes must have something to chatter about.
Das Problem in den USA mit dieser Art von Debatte sind die Chattering Classes, die tratschenden Intellektuellen. Sie müssen immer über irgendetwas debattieren, denn sonst hätten sie nichts zu tun. Und auch in den USA passiert nicht immer so viel Spannendes. Also wird das Thema breit getreten, so breit, dass für die allgemeine Öffentlichkeit etwas dabei ist, mit dem sie sich identifizieren kann. In diesem Fall, Hilfe, die lesen meine Mails. Da geht es dann vor allem um den Schutz der Privatsphäre. Aber mich interessiert eher eine andere Art von Systematik. Ein komplexes Gefüge von Elementen, die in eine Richtung zusammenwirken, bis ein Stück weit die Kontrolle verloren geht. In meinem Buch nenne ich das die Predatory Formations, räuberische Gebilde. Sie sind wirklich räuberisch. Ich beobachte einige davon und die Überwachungssysteme sind ein Beispiel. Es bewegt sich in eine bestimmte Richtung, und zwar weit über meine E-Mails und Telefonanrufe hinaus und auch über das Aufspüren von Terroristen. Es verselbstständigt sich. Sogar den Finanzsektor betrifft das. Einige der von mir identifizierten räuberischen Gebilde entziehen sich der Kontrolle der mächtigsten Finanzfirmen. Sie sind wirklich Gebilde, weil sie nicht von einem Einzelnen oder einer Gruppe von Individuen oder Firmen abhängig sind. Aber in der öffentlichen Debatte ist das Problem, dass die Nachrichtenkanäle und die tratschenden Intellektuellen rund um die Uhr aktiv sind und schließlich alles mit hineingezogen wird, bis hin zu ihrer Großmutter. Doch dadurch wird die öffentliche Diskussion in die Komfortzone verlagert. Mein Recht auf Privatsphäre. Es wird eine Diskussion über den Schutz des Privaten, was in den USA ein altes Thema ist. Was tatsächlich passiert, will Ihnen nicht in den Kopf, nämlich, dass ein staatliches Gebilde sich nicht völlig unter Kontrolle hat.
Sie erwähnten in Ihrem Vortrag,
dass mein Mann meint, die USA seien bereits faschistisch. Meinten Sie das?
Ja, aber Sie sagten zugleich, dass es soweit noch nicht sei. Es gebe aber Elemente, die sich irgendwann zusammenfügen lassen.
Assange had this phrase, it's a turnkey state. I think that's much better to say than it's already, because, you know, I can say what I want, like here I am, you know, it's not at that level. It's also a technical
apparatus. Assange nannte es den schlüsselfertigen Staat. Ich denke, das trifft es besser. Ich kann hier frei sagen, was ich möchte. Noch ist es also nicht so weit. Es gibt aber diese Maschinerie, die alle möglichen Informationen sammelt. Meine Universität dürfte zum Beispiel jetzt alle meine E-Mails lesen. Aber das machen sie nicht. Sie haben Besseres zu tun. Erst wenn ich aus Gründen, die vielleicht mit der ganzen Überwachung nichts zu tun haben, wirklich verdächtigt werde, setzt sich das System in Gang. Das ist die Logik. Und dafür müssen wir auch alle Verdächtige sein, damit sie Daten über uns haben. Und wenn etwas passiert, sagen können, hier, die da, such die mal heraus aus den Millionen, die wir bespitzeln. Und dann können sie eine Kette herstellen. Ich veranstalte immer wieder Diskussionsrunden mit Leuten, deren Verwandte wegen Terrorverdacht im Gefängnis sind. Wenn sie mich unter die Lupe nehmen, werden sie also diverse Verbindungen sehen und sich sagen, die ist eine Terroristin, völlig haltlos. Und dann kommt es zu einem teuren Prozess, der von Steuergeldern bezahlt wird. Am Ende stellt sich heraus, dass ich nur eine Diskussionsrunde bei einer langweiligen Soziologenkonferenz organisiert habe. Es wird nur Unwissen produziert. Was in den USA wirklich fehlt, ist altmodische Geheimdienstarbeit. Das heißt, hart arbeiten, vor Ort sein, Sprache und Kultur kennen. Ich sage immer, die USA können keine Diplomatie. Sie holen nur die dicken Waffen raus und nennen das dann Diplomatie. Und sie haben die gute alte Spionage verlernt, bei der man wirklich Dinge herausfindet. Dabei können Agenten doch heute von zu Hause aus arbeiten, aber nicht mal das tun sie. Stattdessen haben sie diesen Zwischenbereich, der mit den Unternehmen verflochten ist, und das ist etwas ganz anderes.